Meine Blätter sind gestohlen worden. Kann ich auch noch eins haben? Also, haben jetzt alle eins, wie ich? Wir haben das Vorrecht, heute Nachmittag uns im Sinn einer Einführung mit dem Epheserbrief zu beschäftigen. Den Epheserbrief kann man umschreiben als der ewige Ratschluss Gottes und seine Verwirklichung in Raum und Zeit. Der Epheserbrief beschreibt in den Kapiteln 1 bis 3 die einzigartige Stellung der Christen als ein neues Volk, das weder jüdisch noch heidnisch ist, obwohl es aus Juden und Heiden besteht. Es ist vielmehr ein himmlisches Volk mit himmlischen Segnungen. Im Gegensatz zu Israel als irdisches Volk Gottes mit speziell irdischen Segnungen. Dieses himmlische Volk ist das Volk, das Gott von Ewigkeit her in seinem Ratschluss eingeplant hat. Dieser Brief zeigt aber auch, wie dieser himmlische und hocherhabene Charakter der Erlösten, die zur Gemeinde Gottes gehören, sich in den alltäglichen Beziehungen auf Erden, in der Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Familie und in der täglichen Arbeit auswirken müssen. Das wird behandelt in den Kapiteln 4 bis 6. Der Autor dieses Briefes ist der Apostel Paulus, wie man dem ersten Vers entnehmen kann. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, den Heiligen und Treuen in Christus Jesus, die in Ephesus sind. Gnade euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Damit haben wir auch schon beantwortet, wer die Adressaten sind. Die Gemeinde in Ephesus. Ihre Entstehungsgeschichte kann nachgelesen werden in Apostelgeschichte 19, 1 und folgende. Auf der dritten Missionsreise des Paulus wird beschrieben, wie Paulus jahrelang diese Gemeinde aufgebaut hat. Ephesus war einer der Orte, wo Paulus am längsten gearbeitet hat. Ephesus war in der alten Welt die Hochburg des Okkultismus, der Magie, der Esoterik. Die alte Welt war allgemein okkult durchseucht, aber Ephesus war die Hochburg in dieser Hinsicht. Das wird noch interessant sein, gerade im Zusammenhang, weil der Epheserbrief einiges sagt über die geistlichen Mächte der Bosheit. In Apostelgeschichte 19 haben wir ja auch diese schlimme Geschichte mit diesem Krawall in Ephesus wegen Artemis, wegen der Göttin Artemis. Sie wurde als eine Art Gespenstergöttin verehrt, eine Todesgöttin. In der alten Welt galt der Artemis-Zauber als der stärkste Zauber schlechthin. Interessant ist aber, im Epheserbrief wird Artemis mit keinem Wort erwähnt. Aber eben diese Gewalten der Finsternis, die werden sehr wohl erwähnt, die eben hinter dieser Maske der Artemis sich versteckt hatten und so gewirkt hatten. Insofern ist der Epheserbrief natürlich sehr aktuell für uns, weil wir in einer postchristlichen Welt und Gesellschaft leben, die Esoterik gewissermaßen zu ihrer Alltagsreligion gemacht hat. Esoterik ist heute in der Schweiz ein Milliardenmarkt. Das zeigt also die Bedeutung dieser Dinge. Aber der Epheserbrief zeigt, wie Christen denken und leben, die gerade in der Auseinandersetzung mit solchen Dingen stehen. Darum interessant, dass der Epheserbrief ist eben an die Gläubigen, die nach wie vor in dieser Stadt Ephesus gelebt haben, gerichtet und nicht an eine Gruppe, die sich etwa in die Wüste, eine Art Kloster, evakuiert hätte. Zeit und Ort der Abfassung. Der Epheserbrief wurde um das Jahr 62 nach Christus geschrieben. Das heißt also, am Ende dieser zweijährigen Gefangenschaft des Paulus in Rom, die im letzten Kapitel der Apostelgeschichte beschrieben wird. Also Apostelgeschichte 28 endet ja mit Paulus als Gefangenen in Rom, der auf die Verhandlung vor Kaiser Nero wartete. Ich lese die zwei letzten Verse der Apostelgeschichte. Er aber blieb zwei ganze Jahre in seinem eigenen gemieteten Hause und nahm alle auf, die zu ihm kamen, indem er das Reich Gottes predigte und die Dinge, welche den Herrn Jesus Christus betreffen, mit aller Freimütigkeit lehrte, ungehindert. Ich habe auf Deutsch ein bisschen anders gelesen. Das Wort ungehindert ist nämlich im Grundtext das letzte Wort der Apostelgeschichte. Ja, die Apostelgeschichte beschreibt die Jahre 32 bis 62. Also genau drei Jahrzehnte der Weltmission. Missionare können gefangen werden, aber das Wort ist nicht gebunden und so endet die Apostelgeschichte ungehindert. Paulus also da wartend auf seine Ankläger, die aus Israel hätten anreisen sollen, nämlich Leute vom Hohen Rat, die ihn ja zu Tode bringen wollten. Und es gab ein römisches Gesetz, das sagte, wenn nach zwei vollen Jahren die Ankläger nicht erschienen sind, geht der Gefangene frei aus. Und Lukas benutzt den technischen Begriff hier, zwei ganze Jahre. Ein juristischer Begriff, der also schon hinweist, aha, jetzt sind wir am Ende dieser Periode, wo ein Gefangener freikommt, wenn die Ankläger nicht erscheinen. Nun, Paulus ist offensichtlich wieder freigekommen, aber am Ende dieser Gefangenschaft hat er noch den Epheserbrief geschrieben, Kapitel 3, Vers 1, zeigt das, dass er immer noch gefangen ist. Dieser halb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Warum ist er der Gefangene für die Nationen? Die ganze Sache hatte damit begonnen. In Apostelgeschichte 21 war Paulus im Tempel in Jerusalem. Auslandjuden sahen ihn dort, die ihn kannten von Ephesus her. Interessant, ja? Und da sagten die, das ist der Mann, der in der ganzen Welt die Juden zum Abfall von Mose anleitet, anstiftet. Und dieser Mann hat Griechen, also nicht Juden, in den Tempel hineingeführt. Und da wollte man ihn gleich umbringen. Der Pöbel stürzte sich auf Paulus. Er konnte durch die römische Besatzungsmacht evakuiert werden in die Burg Antonia. Und dann begann eine lange Leidensgeschichte. Paulus hat sich schließlich auf den Kaiser in Rom berufen in dieser Sache und so kam er eben in diese Gefangenschaft. Aber dort im Tempel, die Soldaten wollten ihn ja, wie gesagt, evakuieren in die Burg Antonia, in der Nordwestecke des Tempelplatzes. Und oben auf der obersten Treppe sagt Paulus dem hohen Offizier, darf ich zum Volk sprechen? Er erlaubt es ihm. Apostelgeschichte 22,1, Paulus auf den Stufen stehend, hält nun da auf dem Dach der Säulenhallen, also in der Ecke der Nord- und der Westhalle, auf der obersten Stufe eine Rede und erklärt. dass Jesus Christus ihm erschienen ist als der Auferstandene. Er erzählt seine Bekehrung. Er erzählt, wie er nach Jerusalem gekommen ist und eine Vision hatte im Tempel. Der Herr sagte ihm, geh weg von hier. Und Paulus wollte den Juden hier das Evangelium bringen. Und der Herr sagt, geh weg von hier, hier hören sie nicht auf dich. Aber ich sende dich weit weg zu den Heiden, die werden hören. Und als er das gesagt hatte, war die Rede am Ende, man wollte Paulus umbringen. Und so hat also Paulus gelitten, weil er den Heiden das Evangelium brachte und er hat nicht nur das Evangelium gebracht, sondern er hat den Heiden erklärt, ihr braucht nicht ins Judentum einzutreten. Ihr braucht keine Proselyten zu werden, um errettet zu werden. Und das war das Ärgernis. Hätte er die Heiden ins Judentum geführt, wäre nicht so ein großes Problem gewesen. Aber genau das war der Punkt. Und dafür musste Paulus leiden. Und darum sagt er, ich, der Gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Er leidet also für die Heiden, die einen neuen Zugang bekommen haben durchs Evangelium, der nicht über das Judentum führt. Dann Epheser 4, Vers 1. Ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung. Und schließlich Kapitel 6, Vers 20. Er bittet, dass man für ihn beten solle, damit er eben Freimütigkeit hat in der Verkündigung des Evangeliums. Vers 19, und für mich, auf dass mir Rede verliehen werde im Auftun meines Mundes, um mit Freimütigkeit kundzutun das Geheimnis des Evangeliums, für welches ich ein Gesandter bin in Ketten, damit ich in demselben freimütig rede, wie ich reden soll. Das verbindet uns wieder mit den zwei letzten Versen von Apostelgeschichte 28, wo er lehrte ungehindert. Und die Epheser sollten also besonders für ihn beten, denn das ganze Leiden ist ja gekommen, dadurch, dass Juden aus Ephesus ihn verleumdet hatten in Jerusalem. Sehen wir den Zusammenhang. Der Übermittler des Briefes war Tychikus. Dazu lese ich gleich weiter. Epheser 6, 21. Auf das, aber auch ihr meine Umstände wisst, wie es mir geht, so wird Tychikus, der geliebte Bruder und treuer Diener im Herrn, euch alles kundtun, den ich eben deshalb zu euch gesandt habe, auf dass ihr unsere Umstände wisst und er eure Herzen tröste. Tychikus war der Übermittler des Briefes und das hat er getan zusammen mit dem Kolosserbrief. Schauen wir mal, Kolosser 4, Vers 7. Auch Kolossä ist eine Stadt in der Provinz Asia, in der heutigen Westtürkei. Das ist ein Gebiet so groß etwa wie die Schweiz. Da war die Gemeinde von Ephesus, Kolossä, aber auch diese Gemeinden aus Offenbarung 2 und 3. Dort wird ja erwähnt Ephesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia und Laodicea. Das waren alles Gemeinden aus dieser Provinz, so groß wie die Schweiz, die hieß Asia. Also, Kolosser 4, Vers 7. Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus kundtun, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht in dem Herrn, den ich eben dieser halb zu euch gesandt habe, damit er eure Umstände erfahre und eure Herzen tröste. Mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles kundtun, was hier vorgeht. Nun haben wir gleich noch die Verbindung zu einem weiteren Brief. Mit diesem Onesimus, der hier erwähnt wird, haben wir die Verknüpfung zum Philemon-Brief. Und Philemon war ein Bruder aus der Stadt Kolossä. In dessen Haus gab es eine Hausversammlung, eine Hausgemeinde. Und in diesem Brief erzählt Paulus, wie Onesimus in Rom zum Glauben gekommen ist. nachdem er als Sklave aus Kolossä geflohen war. Nun sollte er wieder zurückgehen und er ging in Begleitung mit diesem Tychikus. Also der brachte den Brief nach Ephesus, dann zwei Briefe nach Kolossä. Übrigens gibt es noch mehr Briefe der ersten Gefangenschaft, außer dem Epheserbrief, den Philipperbrief, in dem auch erzählt wird, dass Paulus nun damit rechnet, dass er bald frei wird. Und dazu gehört eigentlich auch der Hebräerbrief. Es ist nämlich so, es gibt sehr starke geschichtliche und innerbiblische Argumente dafür, dass der Hebräerbrief tatsächlich von Paulus ist. Das erkläre ich jetzt aber nicht weiter, weil das nicht unser Thema ist. Die älteste Handschrift vom Hebräerbrief, die wir haben, ist der P46, Papyrus-Handschrift P46. Diese enthält fast alle Paulusbriefe. Nach der neuen Datierung von Kim, einem Koreaner, stammt diese Handschrift aus dem letzten Viertel des ersten Jahrhunderts. Also zwischen 75 und 100 nach Christus. Und dort wird der Hebräerbrief nach dem Römerbrief eingeordnet und vor dem ersten Korinther. Ein Hinweis, dass also Christen in Ägypten, die Handschrift kommt aus Ägypten, im ersten Jahrhundert noch wussten, dass der Brief von Paulus ist und ihn darum mit Paulus' Briefen zusammengebunden haben. Ja gut, Hebräer 13, Vers 24, ich lese Vers 23 schon, wisst, dass unser Bruder Timotheus freigelassen ist, mit welchem, wenn er bald kommt, ich euch sehen werde. Grüßt alle eure Führer und alle Heiligen. Es grüßen euch die von Italien. Die Gnade sei mit euch allen. Amen. Also dieser Hebräerbrief wurde aus Italien geschrieben. Und wir sehen, dass da Timotheus frei wird aus der Gefangenschaft und hier der Wunsch oder die Absicht geäußert wird, dass der Schreiber des Briefes bald zu den Empfängern kommen wird. Die Petrusbriefe waren ja geschrieben an Juden in Kleinasien. 1. Petrus 1,1 und folgende schreibt das. Der zweite Brief wurde an die gleichen Leute geschrieben. 2. Timotheus 3, Vers 1 zeigt das. Diesen zweiten Brief schreibe ich euch. Und dann am Schluss des zweiten Petrusbriefes nimmt Petrus auf den Hebräerbrief Bezug. Und da schreibt er nämlich, 2. Petrus 3, Vers 15, und achtet die Langmut unseres Herrn für Errettung, so wie auch unser geliebter Bruder Paulus nach der ihm gegebenen Weisheit euch geschrieben, wie auch in allen seinen Briefen, wenn er in denselben von diesen Dingen redet, von denen etliche schwer zu verstehen sind, welche die Unwissenden und Unbefestigten verdrehen, wie auch die übrigen Schriften zu ihrem eigenen Verderben. Nun, hier wird gesprochen über einen Paulusbrief, der ein Rundschreiben ist wie der erste und der zweite Petrusbrief. Die Petrusbriefe gingen ja nach Pontus, Galatien, Kappadokien, Asia, Bithynien. Und diesen gleichen Leuten hatte schon früher Paulus einen Brief geschrieben. Ja, man könnte sagen, vielleicht ist das ein verloren gegangener Brief, weil einen solchen Rundbrief gibt es nicht von Paulus. Die sind immer an bestimmte Gemeinden gerichtet. Aber hier wird gesagt, alle Briefe von Paulus, die werden verdreht, wie auch die übrigen Schriften. Das heißt, dieser Brief wird zu den Schriften gerechnet. Und das passt nur für den Hebräerbrief. Also, aber das passt auch von der Ortsangabe, wenn dieser Tychikus schon von Rom aus nach Asia ging, um den Epheserbrief zu bringen, den Kolosserbrief, den Philemonbrief, konnte er auch noch gerade den Hebräerbrief mitbringen. Ja, das war also ein ganz wichtiger Botschafter, dieser Tychikus. Ja, nach der Freilassung, da reiste Paulus offensichtlich noch nach Spanien. Das hat er ja im Römerbrief, Kapitel 16, 24, noch als Absicht geäußert. Vor seiner Gefangenschaft in Rom. Und es gibt eine frühkirchliche Überlieferung aus der Zeit um 100 nach Christus, die davon spricht, dass Paulus das Evangelium bis an das äußerste Ende im Westen verkündigt hätte. Das wäre dann Spanien. Dann kommt der Titusbrief. Da sehen wir im Titusbrief, Paulus war auf Kreta, Titus 1, Vers 5. Ja, das sind nicht die vier Missionsreisen. Was da beschrieben wird, passt nicht zu den vier Missionsreisen. Und dann Titus 3, Vers 12, da spricht Paulus davon, dass er in Nikopolis überwintern würde. Das passt auch nicht zu den Missionsreisen in der Apostelgeschichte. Aber es passt für die Zeit nach der ersten Gefangenschaft. Und dann in 1. Timotheus 1, Vers 3, da spricht Paulus über seinen Aufenthalt in Mazedonien. Das muss man auch nach dieser Freilassung ansetzen. Und im 2. Timotheusbrief, 4, Vers 13, da spricht er noch zu Timotheus, er sei jetzt kurz vor dem Sterben, sein Abschied steht bevor. Und er solle ihm doch bitte noch den Mantel, den er vergessen hat, in Troas oder dort liegen ließ, soll er ihm noch bringen, bevor der Winter beginnt in Rom. Und diese wichtige Station Troas war wohl der Ort, wo er verhaftet wurde und dann in die zweite Gefangenschaft kam, die dann mit dem Martyrium endete. 66, 67 nach Christus etwa wurde Paulus durch den Kaiser Nero enthauptet. Weil er römischer Bürger war, durfte er nicht gekreuzigt werden wie Petrus um diese Zeit, aber er wurde geköpft. Und so schrieb er den 2. Timotheusbrief dann aus der Todeszelle, kurz vor seinem Martyrium. Aber das hilft uns so ein bisschen, den Epheserbrief einzuordnen und die Bedeutung der ersten Gefangenschaft zu sehen. Jetzt gehen wir durch den Epheserbrief hindurch miteinander. Und zwar haben wir da im Folgenden auf dem Blatt einen Strukturplan. Wie eingangs erklärt, besteht der Epheserbrief aus zwei großen Teilen. Römisch 1, die Lehre von der himmlischen Stellung der Gemeinde. Das sind die Kapitel 1 bis 3. Römisch 2, praktische Konsequenzen der Lehre. Kapitel 4 bis 6. Das müssen wir mal ganz klar vor uns haben. Und wenn wir nun durch den Epheserbrief hindurchgehen, werden wir nach und nach so die Unterstruktur kennenlernen. Noch um zu zeigen, die Verknüpfung von Teil 1 mit Teil 2, lesen wir Epheser 4, Vers 1. Nach all diesen gewaltigen Erläuterungen schreibt Paulus, ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Ich habe in meiner Bibel das Wort nun besonders angestrichen, weil das zeigt, jetzt beginnt die Schlussfolgerung aus all diesen wunderbaren Lehren über die Stellung der Gläubigen. Jetzt sollen wir auch so leben, dass wir dieser Berufung Gottes entsprechen. Also, das entspricht dem Sprichwort Würde verpflichtet. Noblesse oblige. Die drei ersten Kapitel zeigen die Würde der Christen und Kapitel 4 bis 6 die Verpflichtung der Christen. Aber wichtig, die Argumentation ist nicht, wir sollten so und so sein, sondern die Argumentation ist, wir sind so vor Gott Und deshalb muss unsere Lebensführung dem entsprechen. Also wenn jemand ein Diplomat ist, sagen wir die Schweiz irgendwo vertritt, dann hat er dadurch eine Verpflichtung, wie er lebt. Sonst sollte er besser zusammenpacken. Es ist also nicht so, wie jemand, der kein Diplomat ist, und man sagt, du solltest eigentlich leben wie ein Diplomat. Sondern es geht darum, du hast eine so würdige Stellung, dann soll man das in deiner Lebensführung auch sehen. Das ist ganz wichtig, weil das bewahrt uns vor einem verkrampften Christentum, wo man aus eigener Kraft etwas erreicht, was man gar nicht hat. Nun gehen wir der Reihe nach. Also der erste Unterteil unter Römisch 1 heißt der Reichtum der Erlösten, Kapitel 1, Vers 3 bis 22. Und dieser Teil besteht aus zwei Gebeten. Zuerst ein Gebet, Lob Gottes wegen des Reichtums in Christus, 1, Vers 3 bis 14. Dann ein zweites Gebet, Bitte um Erleuchtung der Epheser, 1, 15 bis 23. Wenn ich jetzt lese Verse 3 bis 14, dann sollen wir beachten, was hier unter Besonderheiten steht. Dritter Punkt, längster Satz des Neuen Testaments, 1, Vers 3 bis 14. Im Grundtext ist das ein Satz. Das ist schon eindrücklich. Im Deutschen, die meisten Übersetzungen haben das aufgeteilt in viele Sätze, weil das zu überladen klingt auf Deutsch, obwohl wir im Deutschen die Fähigkeit haben, sehr lange Sätze zu bilden. Das geht viel besser als auf Französisch. Dort ist man noch viel mehr gezwungen, kürzere Sätze zu machen. Aber das Griechische hat eine ganz gute Voraussetzung von der Grammatik her, um lange Sätze herzustellen. Aber das ist wirklich der längste Satz des Neuen Testaments und drückt so aus, ein Gefangener in Rom, der sich bewusst ist, wie reich wir in Christus sind, übersprudelt richtig innerlich. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus. Also ein Lob Gottes ist das hier. Und es wird uns gesagt, wir Christen, wir sind von Gott gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Also wir sind nicht gesegnet mit jeder irdischen Segnung. Das sollte für Israel sein, wenn sie treu sind. 5. Mose 28, 1 bis 14. Da wird alles im Detail aufgelistet. Keine Fehlgeburt im Stall, Erfolg auf dem Feld und so weiter. Das waren irdische Segnungen für ein irdisches Volk, das treu ist. Aber hier wird gesagt, wir sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern gesegnet. Ein himmlisches Volk, das himmlischen Segen hat. Und wichtig, hier wird nicht gesagt, wenn ihr das und das tut, dann bekommt ihr diesen Segen. Es ist ein himmlisches Volk, das bereits gesegnet ist mit allen geistlichen Segnungen. Also wir müssen nicht noch irgendetwas tun, um eine höhere Stufe zu erreichen. Hier wird klar gemacht, wir haben bereits alles. Das ist wichtig, wenn jemand kommt, ja, es ist schön, dass du dich bekehrt hast, aber dir fehlt noch etwas. Du sollst noch keine zweite Erfahrung haben, dann schicken wir ihn. Das schicken wir ihn heim mit Epheser 1, Vers 3. Wir haben schon alles, brauchen gar nichts mehr. Wir haben jede geistliche Segnung. Dann fehlt uns keine, wir brauchen keine zweite Segnung, auch keine dritte und keine vierte. Die gibt es ja auch noch, oder? Als Angebot heute. Brauchen wir alles nicht, haben wir schon längst. Und nicht ein Pseudosegen, sondern echten geistlichen Segen von Gott. Dann weiter. Wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos seien vor ihm in Liebe. Also die Erlösten sind Auserwählte. Und zwar hat Gott diesen Plan schon gehabt vor Erschaffung der Welt. Im Alten Testament lesen wir nichts davon. Wir haben die Urgeschichte, 1. Mose 1 bis 11, Turmbau, Völkerzerstreuung und dann wählt Gott in Abraham das irdische Volk aus. Und das bestimmt die Heilsgeschichte über lange Zeit, über Jahrtausende, von Abraham bis Christus kommt. Und jetzt plötzlich kommt da ein himmlisches Volk im Neuen Testament. Und von dem heißt es übrigens, das Ganze ist schon vor Israel geplant worden. Bevor Gott Abraham aus Ur in Chaldäa, aus dem Südirak gerufen hatte. Wir sind außer Welt vor Grundlegung der Welt. Obwohl das Christentum nach dem Judentum gekommen ist, ist es dennoch viel älter. Denn es datiert aus der Zeit vor Erschaffung des Weltalls. Schön, oder? Da hat Gott ganz bestimmte Menschen auserwählt, aus der Fülle der Menschen, hat er sie auserwählt, dass sie heilig und tadellos sein sollen vor ihm in Liebe. Dann weiter, Vers 5. Und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst nach dem Wohlgefallen seines Willens zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade. Diese Auserwählten hat er zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Das griechische Wort hyotesia heißt wörtlich Sohnesstellung. Und dieser Ausdruck wurde gebraucht für Adoption. Darum haben zum Beispiel englische Übersetzungen, er hat uns zuvor bestimmt zur Adoption. Das ist also richtig. Sohnschaft ist richtig, Adoption ist richtig. Das heißt einfach, Gott hat diese Menschen zuvor bestimmt, dass sie seine Söhne und Töchter sein sollen. Mit dem männlichen Sohn sind die Töchter eingeschlossen. In 2. Korinther 6 am Schluss wird ausdrücklich mal gesprochen über Söhne und Töchter Gottes. Also Menschen, die zwar einst ohne Beziehung zu Gott waren, die werden von Gott adoptiert, in seine Familie hineingenommen. Das war Gottes Prädestination zur Vorbestimmung. Und was schön ist, es heißt hier, für sich selbst. Man hätte ja auch sagen können, das hat Gott gemacht, um uns glücklich zu machen. Aber das wird jetzt hier nicht gesagt, sondern hier wird gesagt, dass Gott das für sich gemacht hat. In seinem Interesse, weil er dich, weil er mich haben wollte. In dieser Beziehung als Kinder zum Vater. Ja, hier sind wir natürlich jetzt vor der Frage, wie ist es gegangen mit der Prädestination? Und was ist mit den anderen? Nun, die Prädestination, die Zuvorbestimmung und die Auserwählung ist der zweite Punkt in der goldenen Kette. Das zweite Glied in der goldenen Kette. Die Reformatoren, schlagen wir auf, Römer 8, Vers 29. Die Reformatoren haben hier diese Zusammenstellung genannt, die goldene Kette. Denn welche er zuvor erkannt hat, die hat er auch zuvor bestimmt, dem Bild seines Sohnes gleichförmig zu sein, damit er der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, diese hat er auch gerechtfertigt. Welche er aber gerechtfertigt hat, diese hat er auch verherrlicht. Nun sehen wir, die Zuvorbestimmung ist hier das zweite Glied. Zuerst kommt zuvor erkannt. Da haben wir ein Tätigkeitswort im Griechischen, das ist verwandt mit unserem Wort Prognose. Also die Prognosis Gottes ist das Vorherwissen Gottes. Wenn wir Wetterprognose machen, oder wenn die Leute von der Wetterprognose Vorhersagen machen, dann beeinflussen sie nicht das Wetter. Die sagen, in Kürze wird ein Wirbelsturm auf die Westküste Amerikas kommen. Aber ihre Voraussage hat überhaupt keinen Einfluss, dass dieser Sturm dann kommt. Und dann sagen sie, und dann wird er sich nach einiger Zeit in einen Tropensturm verwandeln. Aber es hat keinen Einfluss auf den Wind, dass er sich verlangsamt und ein Tropensturm wird. Ja, das ist Vorkenntnis. Und Gottes Vorkenntnis ist so perfekt. Gott kannte uns ganz genau im Voraus. Und er wusste auch, wer einmal dem Ruf des Evangeliums nachgeben wird, dass die Revolte aufhört. Und Gott hat in seiner Vorkenntnis, hat er dann als zweites Glied Menschen zuvor bestimmt, dass sie wie sein Sohn auch in diese Beziehung als Kinder zum Vater kommen sollten. Durch Adoption. Der Herr Jesus ist Sohn von Ewigkeit her und wir sind Söhne und Kinder geworden durch Adoption. Und diese Menschen, die er zuvor bestimmt hat, die hat er dann später auch berufen durch den Ruf des Evangeliums. Und dann hat er sie gerechtfertigt, nämlich nachdem sie sich bekehrt haben. Und hat ihnen sein Leben gegeben und all die Reichtümer, sodass er sie auch verherrlicht hat. Das ist die goldene Kette. Nun sind Menschen in dieser goldenen Kette nach rechts und nach links zu weit gegangen. Also es gibt Menschen, die haben so betont die Autonomie des Menschen, der kann sich bekehren, wann er sich bekehren will. Das kann der Mensch schlechthin, das kann er überhaupt nicht. Der Mensch kann sich nur bekehren, wenn Gott ihm die Gnade gibt zur Bekehrung. Und er kann sich auch nicht bekehren, wann er will. Nur in dem Moment, wo Gott ihm die Gnade gibt, dass er sich bekehren kann. Man kann nicht einfach so spielen, wie man will. Aber auf der anderen Seite hat es Leute gegeben wie Calvin, die haben gesagt, Gott hat einfach gewisse Menschen hat er bestimmt, die sind fürs Heil, für das Heil, und die anderen, die lässt er verloren gehen. Er hat einfach in seiner Souveränität aus den verlorenen Menschen ein paar herausgenommen, von denen hat er bestimmt, dass sie nicht verloren gehen. Das ist eigentlich seine Prädestinationslehre. Und woher hat er die gehabt? Dabei hat er sich abgestützt auf Augustin, diesen großen Kirchenlehrer um 400 nach Christus. Denn der hat bereits eine Prädestinationslehre aufgestellt, in kalvinistischem Sinn, könnte man sagen. Und Augustin sagt allerdings in seinen Schriften, früher habe er anders gedacht. Früher hätte er das so gesehen, wie das die frühen Lehrer der Christenheit allgemein gesehen haben, dass Gott zuvor bestimmt aufgrund seines Vorherwissens. Das war das Allgemeine, wie man es im alten Christentum verstanden hat. Und Augustin ist dann zur Prädestinationslehre übergegangen. Und schließlich hat er gesagt, das zuvor erkannt ist eigentlich das Gleiche wie zuvor bestimmt. Das muss man, zuvor erkannt muss man im Sinne von zuvor bestimmen verstehen. Ja, aber dann geht es nicht ganz gut auf. Denn dann heißt es, die, welche zuvor bestimmt hat, die hat er zuvor bestimmt. Merkt man, die goldene Kette unterscheidet zuvor erkannt, zuvor bestimmt und so weiter. Also so können wir die Prädestination besser verstehen. Und nun wichtig, Gott möchte ja das Heil für alle Menschen. 1. Timotheus 2, Vers 4. Aber nur ein Teil der Menschen gehören zu diesen zuvorbestimmten, die Kinder Gottes werden sollen. Es sind aber auch nicht alle Errettete Kinder Gottes. Mose, Abraham, David sind alles Errettete aus dem Alten Testament, aber die haben nicht die Stellung von Kindern Gottes. dass diese Zuvorbestimmung zur Adoption, das gehört den Auserwählten der Gemeinde, die zu diesem himmlischen Volk gehören. Aber Mose gehörte zum irdischen Volk, David auch. Sie konnten errettet werden, ohne dass sie zuvorbestimmt waren zur Sohnschaft. Also, wir sehen, prädestiniert sein heißt nicht, das sind die Erretteten und alle anderen gehen verloren. Sondern aus der Menge der, die errettet werden, von Adam bis ans Ende, ist es auch nur eine beschränkte Zahl, die zuvorbestimmt sind, um zur Gemeinde zu gehören. Und es ist Gottes unergründliches Geheimnis, warum sind wir nicht zur Zeit von Abraham geboren worden? Warum genau in dieser Zeit, wo wir das Evangelium der Gnade hören konnten und durften zur Gemeinde gezählt werden? Das ist Gottes Souveränität. Er hat ja vor Grundlegung der Welt schon alle Menschen gekannt, die jemals geboren werden würden. Und er hat bestimmt, wann wir leben sollten und damit auch zum Glauben kommen würden. Wir gehen weiter in Epheser 1, Vers 6. Das ist also geschehen zum Preise der Herrlichkeit seiner Gnade, worin er uns begnadigt hat in dem Geliebten, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade, welche er gegen uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht. Also hier wird nun konkreter erklärt, worin besteht denn all dieser geistliche Segen. Also wir sind begnadigt worden in dem Geliebten Jesus Christus. In ihm haben wir die Erlösung, in ihm die Vergebung der Vergehungen. Das ist alles geschehen nach dem Reichtum der Gnade Gottes. Und jetzt heißt es weiter, welche er uns hat überströmen lassen in aller Weisheit und Einsicht, indem er uns kundgetan hat das Geheimnis seines Willens. Nach seinem Wohlgefallen, das er sich vorgesetzt hat, in sich selbst für die Verwaltung der Fülle der Zeiten, alles unter ein Haupt zusammenzubringen in dem Christus. Das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist, in ihm, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind nach dem Vorsatz dessen, der alles wirkt nach dem Rat seines Willens. Also Gott hat seine Weisheit uns gezeigt, indem er uns das Geheimnis seines Willens mitgeteilt hat. Das ist nun das erste der drei Geheimnisse, die wir im Epheserbrief finden. Unter Besonderheiten, auf Seite 2, sehen wir, es gibt drei Geheimnisse im Epheserbrief. Und da muss ich erklären, was ist ein Geheimnis im Neuen Testament? In der Fußnote steht, Geheimnis gleich Wahrheit, die im Alten Testament verborgen war und erst im Neuen Testament geoffenbart wurde. Das sehen wir in Kolosser 1, 26 bis 27. Gott hat das Geheimnis in früheren Generationen nie mitgeteilt. Aber jetzt hat er es mitgeteilt. Epheser 4, Vers 5 sagt Paulus, Vers 4, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Ein Geheimnis ist also etwas, das in den früheren Generationen des Alten Testaments von Gott nicht mitgeteilt worden ist. Und jetzt hat er es aber der Gemeinde mitgeteilt. Wir haben also drei Geheimnisse. Das Geheimnis seines Willens, 1 Vers 9. Das Geheimnis des Leibes, 3, 4 bis 6. Und dann das Geheimnis der Ehe zwischen Christus und seiner Gemeinde, 5 sollte das heißen. 5 Vers 22 bis 33. Das Geheimnis seines Willens wird hier erklärt. Gott hat sich vorgenommen, in der Fülle der Zeit, das ist das letzte Zeitalter im Plan, im Heilsplan Gottes mit dieser Erde, wo alles quasi zum Abschluss kommt, das ist das tausendjährige Reich. Für das tausendjährige Reich hat sich Gott vorgenommen, in Christus alles unter seine Herrschaft zu stellen, das, was in den Himmeln und das, was auf der Erde ist. Christus soll also das ganze Weltall, die ganze Erde beherrschen. Und jetzt könnte man sagen, ja, aber das ist doch kein Geheimnis. Im Alten Testament wissen wir schon längst, dass das Reich des Messias kommen wird. Aber das Geheimnis ist das, in welchem wir auch ein Erbteil erlangt haben, die wir zuvor bestimmt sind. Die Gemeinde, die im Alten Testament ein Geheimnis war, nicht bekannt war, die soll mit Christus vereinigt Anteil haben an dieser Herrschaft im tausendjährigen Reich. Nicht einfach als Untergebene, sondern als die Braut, die Frau an der Seite des Bräutigams, des Mannes. Und das war alttestamentlich verborgen. Das ist das Geheimnis seines Willens, dass wenn der Messias diese Herrschaft hat über die sichtbare und die unsichtbare Welt, dann wird die Gemeinde an seiner Seite mit ihm regieren. Wir, die wir zuvor bestimmt sind, haben hier dieses Erbteil bekommen. Und dann lesen wir weiter. Der alles wirkt nach dem Rat seines Willens, damit wir zum Preis seiner Herrlichkeit seien, die wir zuvor auf den Christus gehofft haben, auf welchen auch ihr gehofft, nachdem ihr gehört habt das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils. Merken wir, jetzt wird unterschieden zwischen zwei Gruppen. Wir haben schon früher auf Christus, den Messias, gehofft. Aber auch ihr habt diese Hoffnung bekommen, nachdem ihr das Evangelium gehört habt. Hier wird unterschieden. Wir, das sind die Juden, zu denen Paulus gehört. Ihr, das sind die Epheser, all diese Nichtjuden, die dort zum Glauben gekommen sind. Wir Juden haben schon früher darauf gewartet, bis der Messias kommt, aber ihr habt nichts davon gewusst. Und seit ihr das Evangelium gehört habt in Asia, da habt ihr dann eben auch Anteil bekommen können. Und da wird erklärt, nachdem ihr gehört habt, das Wort der Wahrheit, das Evangelium eures Heils, in welchem ihr auch, nachdem ihr geglaubt habt, versiegelt worden seid mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Also, nachdem sie dieses Evangelium geglaubt haben, sind sie mit dem Heiligen Geist versiegelt worden. Die mussten nicht also zuerst getauft werden, zuerst Handauflegung bekommen oder 2 Jahre lang um den Heiligen Geist beten. Nichts von alledem. Er sagt diesen Nichtjuden, nachdem ihr geglaubt habt, das Evangelium, seid ihr versiegelt worden. Und weiter von diesem Siegel, dem Heiligen Geist, welcher das Unterpfand unseres Erbes ist, zur Erlösung des erworbenen Besitzes zum Preis seiner Herrlichkeit. Der Besitz des Heiligen Geistes ist ein Pfand. Und dieses Pfand berechtigt, um in der Zukunft all das einzulösen, was Gott der Gemeinde versprochen hat. Nämlich mit Christus die ganze Herrschaft über die sichtbare und unsichtbare Welt zu teilen. So ist der Heilige Geist ein Pfand, aber auch ein Siegel. Wozu ein Siegel? Epheser 4, Vers 30. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, durch welchen ihr versiegelt worden seid auf den Tag der Erlösung. Der Heilige Geist ist ein Siegel, das besiegelt, dass der wiedergeborene Mensch das Ziel erreicht am Ende, der Tag der Erlösung, wenn der Herr Jesus wiederkommt. Wer kann ein Siegel Gottes öffnen? Nur Gott. In Offenbarung 5 und 6 sehen wir das Buch mit den 7 Siegeln. Kein Geschöpf kann es öffnen. nur Gott. Nun ist das Siegel eine Garantie, dass kein Geschöpf das je wieder verändern könnte. Das heißt, Satan ist ein Geschöpf. Er kann das Siegel nicht öffnen. Ich bin ein Geschöpf. Ich kann das Siegel auch nicht öffnen. Und Gott öffnet es nicht. Das ist Heilssicherheit und Heilsgewissheit für die Auserwählten. Das sind die echt Bekehrten. Nicht irgendwelche, die glauben für eine Zeit, wie im vierfachen Ackerfeld. Der Same, der fällt auf das Steinige, sagt der Herr, das sind die, die nehmen das Wort mit Freuden auf und sie glauben für eine Zeit. Und dann fallen sie ab. Aber das war nicht die gute Erde. Das sind nicht die Neugeborenen, das sind nicht die Auserwählten, das sind nicht die zuvor Bestimmten. Aber die, die wirklich sich echt bekehren, wo der Same in die gute Erde fällt und Frucht bringt, das sind die, die Gott zuvor erkannt hat, auserwählt hat, zuvor bestimmt hat und dann bei der Bekehrung versiegelt hat, damit sie den Tag der Erlösung erreichen. So kann man also sagen, Gläubige können wieder verloren gehen, aber nicht Auserwählte, Versiegelte. Das heißt, solche, die sich echt bekehrt haben und von Neuem geboren worden sind. Die können nicht verloren gehen, aber solche, die eben das Wort mit Freuden aufnehmen, glauben für eine Zeit, aber das waren keine Auserwählten. Ja, jetzt ist Zeit für die Pause. Wir fahren jetzt weiter bis am 3:45 und dann machen wir die große Pause. Schaffen wir das? Mit dem großen Hunger. Wir haben das erste Gebet im Epheserbrief durchbesprochen. Und wir merken vielleicht etwas von dieser Fülle, die in diesem Gebet enthalten ist. Und was uns vielleicht auch auffällt, da stecken ja viele Dinge drin, die gar nicht bekannt sind im Allgemeinen. Oder wo genau das Gegenteil gelehrt wird. Christen sollten irdische Segnungen haben, wenn sie treu sind. Es wird gelehrt, Christen sollten höhere Segnungen anstreben. Und dabei haben wir schon alles in Christus. Und über die Auserwählung wird kaum jemals gesprochen. Und so weiter und so fort. Also eigentümlich, diese Dinge sind so wenig bekannt. Aber eigentlich sollten diese Geheimnisse gar keine Geheimnisse mehr sein. Denn ein Geheimnis im Neuen Testament ist eine Wahrheit, die im Alten Testament verborgen ist, aber jetzt bekannt ist. Und leider sind diese Dinge, wie wir noch mehr sehen werden, gerade heute selbst für Gläubige ein Geheimnis. Aber das sollte nicht so sein. Nun fahren wir weiter. Das zweite Gebet des Paulus ab Vers 15. Weshalb auch ich, nachdem ich gehört habe von dem Glauben an den Herrn Jesus, der in euch ist, und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, nicht aufhöre, für euch zu danken. Euer erwähnend in meinen Gebeten, damit der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch gebe den Geist der Weisheit und Offenbarung in der Erkenntnis seiner selbst. Damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und welches die überschwängliche Größe seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Nach der Wirksamkeit der Macht, seiner Stärke und so weiter. Also Paulus freut sich über die Epheser, er dankt für ihr Glaubensleben und ihre Liebe zu allen Heiligen. Wir werden sehen, im Epheserbrief wird nicht so betont die Ortsgemeinde, sondern hier wird gesehen, das himmlische Volk Gottes umfassend alle Erlösten. Und darum ist auch ganz typisch, dass er sagt, ich habe gehört von eurer Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Nicht nur gerade am Ort, mit denen ihr zusammen seid, sondern dieser Blick für die umfassende Gemeinde, die eben Gegenstand des Ratschlusses Gottes ist. Und jetzt sagt Paulus, ich bete für drei Dinge. Dass Gott eure inneren Augen erleuchtet, damit ihr wisst, was ist eigentlich die Hoffnung der Berufung Gottes. Das sind also genau die Dinge, die wir in dem Gebet vorhin drin hatten. Die Gläubigen sollen wissen, was eigentlich der Inhalt dieser gewaltigen Berufung Gottes, was das ist. Und zweitens, damit ihr wisst, welches der Reichtum seines herrlichen Erbes ist. Also was Gott für die Gemeinde vorhat, um ihnen alles zu geben, zusammen mit Christus. Die Herrschaft über alles. Und drittens, sie sollten wissen, welches diese überschwängliche Größe der Kraft Gottes ist an uns, den Glaubenden. Diese drei Dinge. Nun sehen wir, Paulus bittet um Erleuchtung. Vers 18. Damit ihr erleuchtet. Also, es ist eine Sache, dass man in der Bibel einfach so nachlesen kann, was da steht. Aber dass wir das wirklich verstehen können, auffassen können, da braucht es Erleuchtung durch den Heiligen Geist. Übrigens, wenn Paulus sagt in Vers 17, er betet, dass Gott euch gebe den Geist der Weisheit, dann heißt das nicht, ich bete, dass ihr den Heiligen Geist bekommt. Es ist sogar im Grundtext ohne bestimmten Artikel, dass er euch gebe Geist der Weisheit und der Offenbarung. Das heißt, er bittet um die Wirksamkeit. Er bittet, dass der Vater diese Wirksamkeit schenkt durch den Geist der Weisheit, dass sie das überhaupt erkennen können. Und da ist der Knackpunkt. Warum sind auch diese Dinge so wenig bekannt? Ja, weil die Erleuchtung fehlt. Aber wir haben ein so mystisches Christentum heute, weltweit, mit so vielen hochgeistlichen Erfahrungen. Aber es sind offensichtlich gar nicht die Erfahrungen der Bibel. Denn wenn der Heilige Geist wirken kann, dann wirkt er, dass wir diese Dinge mit dem Herzen erfassen können und uns darin erfreuen können, in dem, was Gott uns bereits alles gegeben hat. Und darum muss Paulus also um Erleuchtung beten. Nun verstehen wir, es ist eines, die Inspiration der Heiligen Schrift. Der Heilige Geist hat die ganze Bibel inspiriert. 2. Timotheus 3, Vers 16. Aber eine inspirierte Bibel nützt uns noch nichts, wenn der Heilige Geist nicht unsere Herzen erleuchten würde, um dieses inspirierte Wort überhaupt zu erfassen. Und darum betet Paulus in diesem zweiten Gebet. Und erklärt dann weiter, und was diese Kraft anbetrifft, die an uns, den Glaubenden, wirkt, dann sagt er, sie wirkt nach der Wirksamkeit der Macht seiner Stärke, in welcher er gewirkt hat in dem Christus, indem er ihn aus den Toten auferweckte. Und er setzte ihn zu seiner Rechten in den himmlischen Örtern über jedes Fürstentum und jede Gewalt und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Und hat alles seinen Füßen unterworfen und ihn als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also diese Kraft Gottes, die an uns, den Gläubigen, wirkt, das ist die Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat am dritten Tag. Und nun ist dieser auferweckte Christus zu Rechten Gottes im Himmel, im Epheserbrief, in den himmlischen Örtern, in den himmlischen Regionen. Und dort hat er den höchsten Platz eingenommen. Und schauen wir jetzt, er steht dort über jedem Fürstentum und jede Gewalt, Das sind im Neuen Testament Bezeichnungen für Engelmächte. Und das war wichtig für die Epheser. Was ist schon diese Artemis? Dahinter sind Engelmächte, Fürstentümer und Gewalten, aber Christus hat als Mensch im Himmel den höchsten Platz eingenommen und alles ist ihm unterworfen. Nicht nur all diese Engelmächte, sondern es heißt allgemein und Kraft und Herrschaft und jeden Namen, der genannt wird, nicht allein in diesem Zeitalter, sondern auch in dem zukünftigen. Hier übernimmt Paulus die Ausdrucksweise der damaligen Rabbiner. Die haben gesprochen, jetzt sind wir in diesem Zeitalter und das zukünftige Zeitalter ist das Zeitalter, wenn der Messias über die ganze Welt herrscht. Also, es gibt noch ein zukünftiges tausendjähriges Reich. Das ist auch wichtig, denn es gibt ja manche Gläubige heute, die sagen, wir sind schon im tausendjährigen Reich. Das Reich Gottes ist jetzt. Nein, wir sind nicht im tausendjährigen Reich, wir sind in diesem Zeitalter. Und es kommt ein zukünftiges Zeitalter, das ist das tausendjährige Reich, wenn die Gemeinde damit Christus herrschen wird. Aber er sagt, und Christus steht über jedem Namen, der jetzt in diesem Zeitalter genannt wird. Das sind Namen von Nero bis Bush. Und Gott hat ihm alles unterworfen und ihn als Haupt über die Gemeinde gegeben. Als Haupt ist er also ein Körper mit der Gemeinde zusammen. Und dann heißt es von der Gemeinde, welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und das würden wir ja nicht wagen zu sagen, wenn es nicht hier in der Bibel steht. Die Gemeinde sei die Fülle von Christus. So sagt es der Bibeltext. Aber das zeigt nun, welche gewaltige und einzigartige Stellung die Gemeinde hat, die alles übersteigt. Man kann sagen, es gibt in der Schöpfung Gottes, im umfassendsten Sinn, sichtbare und unsichtbare Welt, es gibt nichts unter den Geschöpfen Gottes, das höher gestellt ist als die Gemeinde. Das ist auch noch wichtig, denn heute gibt es einen Israel-Fanatismus, der die Gemeinde eigentlich ziemlich verachtet und Israel als irdischem Volk Gottes einen höheren Platz einräumt als der Gemeinde. Das ist nicht biblisch. Die Gemeinde hat den höchsten Platz im Plan Gottes und darum wird die Gemeinde genannt in Hebräer 12, Vers 23, die Gemeinde der Erstgeborenen. Die Erstgeborenen hatten ja nach biblischem Recht einen Vorrang gegenüber allen anderen. Und die Gemeinde, es steht hier im Grundtext Ekklesia, die Ekklesia der Erstgeborenen, das heißt also, dass die Gemeinde gegenüber allen anderen Geschöpfen den Platz einnimmt als Erstgeborene. Den ersten Platz, verbunden mit Christus. Nun kommen wir in Römisch 1 zu dem zweiten Hauptteil. Der Heilsweg für Juden und Heiden. Das umfasst das ganze Kapitel 2. Ja, lesen wir mal. Und euch. Wer ist das? Euch. Euch Heiden. Euch Gläubigen aus den Heidenvölkern. Wir hatten ja schon zuvor die Unterscheidung von wir, ihr. 1, 12 und 13. Und euch, die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in welchen ihr einst wandeltet nach dem Zeitlauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Paulus spricht also über die Vergangenheit dieser bekehrten Epheser. Früher wart ihr wandelnde Leichen. Das heißt, sie waren zwar quick lebendig, wie sie da in Ephesus gelebt haben, in all ihrer Magie und Unzucht und so weiter, aber für Gott waren sie tot. Sie konnten nichts in ihrem Leben produzieren, was irgendwie Wert hätte vor Gott. Und dann waren sie unter der Macht des Teufels, der hier genannt wird der Fürst der Gewalt der Luft, des Geistes, der jetzt wirksam ist in den Söhnen des Ungehorsams. Und dann kommt die andere Seite, die Seite der Juden, unter welchen auch wir einst alle unseren Verkehr hatten, in den Lüsten unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die übrigen. Für die Juden war das genau gleich. Wir hatten genau die gleiche Situation. Wir waren auch in der Sünde, wir waren auch darin geknechtet und standen unter dem Zorn Gottes. Und nun kommt das göttliche Aber. Das gilt für Juden und Nichtjuden. Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit wegen seiner vielen Liebe, womit er uns geliebt hat, als auch wir in den Vergehungen tot waren, hat uns mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet und hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus Jesus, damit er in den kommenden Zeitaltern den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erwiese in Christus Jesus. Also Gott hat das Wunder gemacht, dass Menschen, die so tot waren in der Sünde, unter der Herrschaft Satans, dass die aus diesem Todsein zum göttlichen Leben kommen konnten. Und nun, das bezieht sich wieder zurück. Wir sollten ja erkennen diese Kraft Gottes, die an uns wirkt. Das ist diese Kraft, die Christus aus den Toten auferweckt hat. Und diese Kraft hat Gott angewendet, um Menschen, die tot waren in der Sünde, also wandelnde Leichen waren, um die zum göttlichen Leben zu bringen. Und das ist alles geschehen in Verbindung mit Christus. Mit auferweckt, also hat uns mit dem Christus lebendig gemacht, mit auferweckt und mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus. Das bedeutet dies. Christus ist als Mensch jetzt im Himmel. Er ist nicht mehr auf der Erde. Dort hat er den höchsten Platz eingenommen, im Allerheiligsten, auf dem Thron Gottes. Zur Rechten Gottes. Aber weil wir als Erlöste so eng mit Christus verbunden sind, er ist das Haupt, wir sind der Körper. Also so wie mein Kopf verbunden ist mit meinem Körper. Wenn man das trennen würde, das wäre eine Katastrophe, oder? Das ist eine organische Verbindung. Ja, dann müssen wir den Bibelstudientag abbrechen. Und nun, diese enge Verbindung macht, dass wir sagen können, der Platz, den Christus einnimmt im Himmel, das ist eigentlich unser Platz. Wenn er dort im Himmel sitzt und regiert, ja, ist das eigentlich auch unsere Position, denn wir sind mit ihm organisch verbunden. Darum sind wir gewissermaßen mitsitzen lassen in den himmlischen Örtern in Christus. Das ist unsere Position, die höchste Position, die es gibt. Das ist die Position der Gemeinde. Und dann wird erklärt in Vers 7, Gott hat eben eine Absicht für die kommenden Zeitaltern. Das ist interessant. Die Rabbiner haben gesprochen über dieses Zeitalter und das kommende. Aber sie haben nicht gesprochen über die kommenden Zeitaltern. Das geht also über das tausendjährige Reich hinaus in die Ewigkeit. Offenbarung 21, neuer Himmel und neue Erde. Und Gott hat ein Programm für die kommenden Zeitaltern. Und zwar, dass er den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte gegen uns erweisen will in Christus Jesus. Das ist die Zusammenfassung der Ewigkeit. Das ist Gottes Programm. Wer sagt, denn durch die Gnade seid ihr errettet, mittels des Glaubens, und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Also zur Rettung konnten wir nichts beitragen. Die Rettung ist erfolgt durch den Glauben, aber dieser Glaube hat Gott uns geschenkt. Wenn ein Mensch bereit ist, Buße zu tun, dann schenkt Gott ihm den rettenden Glauben. Das ist Gottes Geschenk an die, die Buße tun. Konnten wir nicht produzieren. Dann Vers 10, denn wir sind sein Werk, geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, welche Gott zuvor bereitet hat, auf dass wir in ihnen wandeln sollen. In Bezug auf die Rettung konnten wir nichts beitragen. Nicht aus Werken, auf das niemand sich rühme. Aber jetzt heißt es, wir sind Gottes Schöpfungswerk. Und wir sind dazu geschaffen worden, dass wir gute Werke tun. Und diese Werke, die hat Gott schon im Voraus bereit gemacht. Wir müssen nur noch in diesen Werken dann leben, wandeln. Das ist ein Vers, der kann uns auch befreien vor unnötigem und falschem Druck. Wir sehen manchmal Nöte um uns herum. Wir sehen Bedürfnisse. Wir sehen Missstände. Und dann denken wir, oh, jetzt muss ich da. Und da auch noch, da auch noch. Ja, wer macht sonst, oder? So können wir vielleicht denken. Und da müssen wir uns sagen, es gibt viel, viel mehr Bedürfnisse, Aufgaben und Möglichkeiten, als was wir tun können. Wir müssen nur die Aufgaben erkennen, die Gott für uns im Voraus bereit gemacht hat. Und die müssen wir tun. Und das kann uns befreien vor einem Druck, dauernd dran zu sein. Dabei müssen wir nur das, was Gott vorgesehen hat. Es gibt noch viel mehr, aber nicht alles ist für uns vorgesehen. Ja, jetzt haben wir schon den ersten Unterabschnitt durch. Es geht hier um die Errettung von Juden und Heiden aus den Tiefen der Sünde. Aber jetzt kommt ein neuer Abschnitt, die Vereinigung von Juden und Heiden als Leib Christi und als Tempel Gottes. Bis zum Schluss des Kapitels. Deshalb seid eingedenk, dass ihr, nicht wir, ihr einst die Nationen im Fleisch, welche Vorhaut genannt werden von der sogenannten Beschneidung, die im Fleisch mit Händen geschieht, dass ihr zu jener Zeit ohne Christus oder ohne den Messias wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse, der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Wörtlich als Atheisten in der Welt. Aber nicht in dem Sinn, wie wir Atheisten verstehen, sondern einfach ohne Gott. Menschen ohne Gott in der Welt. Sie hatten die Artemis und so weiter. Also hier wird beschrieben, was sie waren früher als Heiden. Keine Ansprüche, keine Hoffnung auf einen kommenden Messias, nichts. Keine Verbindung zum wahren Gott. Dann kommt wieder ein Aber. Jetzt aber, in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst ferne wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Also, die Heiden waren früher zwar weit weg, aber jetzt hat Gott sie nahe zu sich herangeführt durch das Blut des Erlösers. Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung, nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen, hinweggetan hatte, damit er die zwei friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Nun wird erklärt, Christus ist unser Friede. Und das hat sich gezeigt dadurch, dass er Menschen aus den Heidenvölkern und aus den Juden, die sich bekehrt haben, die hat er zusammengeführt, gefügt, und zwar zu einem Leib, zu einem lebendigen Organismus. Und diese Verbindung von Menschen, die wird hier bezeichnet, der neue Mensch. Die bilden zusammen den neuen Menschen. Gott hat also diese beiden Gruppen, die früher total getrennt waren, hat er vereinigt. Das heißt hier, er hat abgebrochen die Zwischenwand der Umzäunung. Die Zwischenwand der Umzäunung war im Tempel zu Jerusalem ein kleines Mäuerchen und darüber ein Holzzaun. Diese Mauer trennte zwischen Nichtjuden, die durften bis an diese Mauer kommen, und Juden, die durften darüber hinweggehen in die inneren Vorhöfe. Das war die Trennung der beiden. Ob die Heiden gläubig waren, das brachte ihnen auch keinen Unterschied. Also die Mauer war trennend, außer sie wären Juden geworden. Und nun sagt Paulus, diese Mauer hat Christus abgebrochen. Weil jetzt ist diese Trennung in der Gemeinde aufgehoben, sie sind zusammengefügt zu einem neuen Menschen. Nun, der Hintergrund, der Epheserbrief wurde ja geschrieben, weil man Paulus vorgeworfen hatte, er hätte Heiden in die inneren Vorhöfe gebracht. Apostelgeschichte 21. Also über die Zwischenwand der Umzäunung. Das hat er nie gemacht. Denn im Tempel zu Jerusalem war diese Trennung nicht aufgehoben. Aber in der Gemeinde war sie aufgehoben. Und darum sagte er den Nichtjuden, ihr müsst keine Juden werden. Ihr habt direkt mit uns zusammen jetzt den Zugang zu Gott. Und zwar durch das Opfer des Herrn Jesus. Das hat Paulus geschrieben im Jahr 62. 8 Jahre später kamen die Römer, haben Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht, den Tempel verwüstet, die Zwischenwand der Umzäunung abgebrochen und die ist bis heute nie mehr aufgebaut worden, obwohl im Judentum jeden Tag 3-mal gebetet wird, dass Gott den Tempel wieder aufbauen möge in unseren Tagen in Eile. Und Gott hat das nie mehr erhört, bis heute. Aber die frohe Botschaft von Jesus Christus ist ausgegangen in alle 5 Kontinente. Millionen von Nichtjuden haben das Evangelium angenommen und sind mit den gläubigen Juden vereinigt worden zur Gemeinde. Das ist ein prophetisches Wort. Wenn man bedenkt, 8 Jahre bevor diese Zwischenwand dann weggeschafft wurde, um bis heute weg zu sein, wegzubleiben, sagt ihr das, in der Gemeinde ist gewissermaßen diese Zwischenwand bereits abgebrochen durch das Opfer Jesu. Wir gehen weiter. Vers 16, und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz, nachdem er durch dasselbe die Feindschaft getötet hatte. Also die Feindschaft zwischen Juden und Nichtjuden. Zwischen Juden und Samariter, Johannes 4. Und er kam und verkündigte Frieden euch den Fernen und Frieden den Nahen. Das sind die Juden, denn die durften ja in die inneren Vorhöfe gehen. Und die Heiden nicht, das waren die Fernen. Denn durch ihn haben wir beide, Juden und Heiden, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Also seid ihr denn nicht mehr Fremdlinge und ohne Bürgerrecht, sondern ihr seid Mitbürger der Heiligen und Hausgenossen Gottes, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Jesus Christus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in welchem auch ihr mit aufgebaut werdet, zu einer Behausung Gottes im Geist. Also hier wird gesagt, also früher hattet ihr überhaupt nichts, aber jetzt gehört ihr zum Volk Gottes. Ihr seid Mitbürger der Heiligen, zum himmlischen Volk Gottes, ja? Ihr seid Hausgenossen Gottes, das heißt also solche, die im Tempel mit Gott Gemeinschaft haben. Und dann seid ihr aber auch der Tempel selbst. Ihr seid aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Ein Problem. In 1. Korinther 3, Vers 11 steht: Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wieso heißt es hier aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten? Nun, im Tempel zu Jerusalem war das so, der Zionsberg ist ein Felsmassiv. Und die oberste Spitze dieses Felsmassivs ist der Fels heute im Felsendom. Auf diesem Felsen war das Allerheiligste gebaut. Und zwar so, dass die Südmauer war auf diesem Felsen gebaut. So war also dieser Fels das Fundament. Und entlang seiner natürlichen West- und Nordböschung war das Heiligtum, das Allerheiligste, gebaut. So war also dieser Stein einerseits das Fundament und andererseits auch der Eckstein, der den Mauern die Richtung wies. Normalerweise war beim Bau in der Antike der Eckstein der erste Stein auf dem Felsfundament. Durch seine Position wies er die Mauern. Nun, ausnahmsweise in Jerusalem war das anders. Dieser Fels war Eckstein und Fundament in einem. Der Herr Jesus ist die Grundlage, er ist aber auch der Eckstein. Das ist das Gleiche. Und nun, dieser Fels ist etwas mehr als 3 Meter höher als das Felsniveau, das dann weitergeht nach Osten, wo das Heilige an das Allerheiligste angebaut war. Und nun hat man diesen Höhenunterschied aufgefüllt durch große, gewaltige Steine, Steinquader, sodass dann das Heilige auf die gleiche Höhe kam, fast die gleiche, 3 Finger tiefer als das Allerheiligste. Ja. Also, der Herr Jesus Christus, der Fels, ist das Fundament. Das ist der Fels im Allerheiligsten und überhaupt das Felsmassiv von Zion. Darauf steht der Tempel. Aber auf diesem Fels gab es diese Steinauffüllung von etwa 3,15 Meter Höhe. Und das entspricht der Grundlage der Apostel und Propheten. Auch Petrus war nur ein Stein. Er war nicht das Felsfundament der Gemeinde. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, Matthäus 16, 17. Und zu Petrus sagt er, du bist Petrus, nicht Petra, ein Fels. Der sagt, auf diese Petra werde ich meine Gemeinde bauen. Und zu Petrus sagt, du bist Petros, ein Stein. Er war so ein Stein aufgelegt auf die Petra. Ein besonderer Stein, denn die Apostel und Propheten bilden gewissermaßen eben diesen Grundlagenbau des Tempels. Und das hat nun Bedeutung. Die ersten Christen, welche Bücher sollten sie als inspiriert akzeptieren? Nur solche, die geschrieben waren durch Apostel und neutestamentliche Propheten. Also inspirierte Schreiber, die an der Bibel schreiben konnten, ohne Apostel zu sein, wie Jakobus, Judas, Markus, Lukas. Also das war Bedingung, um ein Bibelbuch zu akzeptieren. Es musste von einem Apostel sein oder von einem Propheten, der durch die Apostel anerkannt war. Und andere Bücher wurden nicht akzeptiert. Und darum hat man alle neutestamentlichen Apokryphen verworfen. Das ist die Grundlage der Gemeinde. Und jetzt wird erklärt, dieser Bau wird wohl zusammengefügt, gebaut. Er wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn. Das heißt also, die vergangenen fast 2000 Jahre sind Tempelbau. Seit Pfingsten wird an diesem Bau gearbeitet. Am Anfang diese Auffüllung gemacht, dann die Mauern. Und jetzt sind wir in der Endzeit im Endbereich des Daches angelangt. Wir warten, bis der letzte eingefügt wird. Und jetzt kommen tatsächlich Leute, die sagen, Gott will das Apostel- und das Prophetenamt in der letzten Zeit wieder neu herstellen. Es kommen wieder neue Propheten, neue Apostel. Ja, dann schick sie heim mit Epheser 2. Vers 20, aufgebaut auf die Grundlage der Apostel und Propheten. Wir machen nicht noch einmal ein Fundament, eine Fundamentsteinlegung oben am Tempel. Das ist architektonisch ein Unsinn. Das ist gelegt. Wir haben, was wir von den Aposteln und Propheten wissen müssen, in der Heiligen Schrift, die abgeschlossen ist. Johannes war der letzte Apostel, der etwas hinzufügte. Dann kam niemand mehr. Wir brauchen die nicht. Wir sind bereits auf diesem Fundament aufgebaut, aber es gibt kein anderes Fundament. Nur das ist Maßstab. Jesus Christus, der Fels, der gibt genau die Richtung, und die Apostel, die auf dem Felsfundament Christus ruhen, und die Propheten haben uns die Schriften des Neuen Testaments überliefert. Mit all den Geheimnissen. Was wollen wir neue Offenbarungen? Sollen wir doch zuerst mal die kennenlernen, die in der Bibel stehen? Sehr schlimm. Die kennt man nicht, aber man kennt viele neue Offenbarungen. Das ist doch ein echtes Problem. Also wir sollten interessiert sein am Echten, das, was wir in der Schrift haben. Und wir haben noch genug zu lernen. Bis zur Entrückung. Ja, jetzt sind wir schon bei Kapitel 2 fertig und können die große Pause antreten. So, wir haben jetzt nur noch 4 Kapitel vor uns. Nein, wir werden ja nicht alles Vers für Vers durchnehmen, aber den ersten Teil, der auch besonders schwierig ist, den bringen wir so durch. Und dann weiter in der Übersicht. Wir kommen zu Kapitel 3. Dieser halb ich, Paulus, der gefangene Christi Jesu, für euch die Nationen. Wenn ihr anders gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr im Lesen merken könnt, mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus, welches in anderen Geschlechten, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Kapitel 3 schließt also an Kapitel 2 an. Dieser halb. Und jetzt, worauf will er hinaus? Ab Vers 2 haben wir hier eigentlich einen Klammereinschub. Bevor er nun eigentlich sagt, was er als Gefangener sagen will, erklärt er, also wenn ihr gehört habt, eben von dieser Gnade Gottes, die ich besonders empfangen habe im Blick auf das Geheimnis, das Gott jetzt eben offenbart hat. Und da spricht er dann über diesen Gedanken weiter, was Gott ihm da anvertraut hat mit den Geheimnissen, und das geht bis zum Schluss von Kapitel 3, Vers 21. Also, der Satz ist unvollständig, Vers 1, und wird dann ab Vers 2 bis 21 durch einen Einschub unterbrochen, und dann geht der Satz in Kapitel 4 weiter. Aber weil ein so langer Unterbruch war, nimmt er ihn gerade nochmals auf. Ich ermahne euch nun, ich der Gefangene im Herrn, dass ihr nun würdig wandelt der Berufung. Also das möchte Paulus eigentlich schon sagen in Kapitel 3, Vers 1. Eben deshalb ermahne ich euch, würdig dieser Berufung zu wandeln. Aber vorher will er nun noch erklären, wie das eben ist mit diesem Geheimnis, das er da vorher in kurzem beschrieben hat. Dieses Geheimnis des einen Leibes, dass Gott Menschen aus den Juden und den Heiden zusammengefügt hat zu einem neuen Menschen. Also, es ist nur ein Einschub, aber das bedeutet nicht, dass Kapitel 3 nicht so ganz wichtig wäre. Sondern da packt der Apostel nochmals eine Fülle von Gedanken hinein, um dann richtig in Kapitel 4 mit den praktischen Konsequenzen loszulegen. Das ist also ganz auf der Linie, wie wir den längsten Satz gefunden haben in Epheser 1, 3 bis 14. Wo immer noch etwas angehängt, noch etwas angehängt, noch etwas angehängt wird, bis dann schließlich der Satz doch noch zu Ende kommt. Aber das zeigt uns etwas von der inneren Verfassung dieses Gefangenen in Rom, der so innerlich erfüllt ist von dem, was Gott uns geschenkt hat in Christus, was wir haben. Also erklärt Kapitel 3, Vers 2, Ihr habt ja gehört, dass ich da eine besondere Verwaltung habe im Blick auf das Geheimnis Gottes. Vers 3, ich habe das oben kurz beschrieben, nämlich Kapitel 2, 11 bis 22. Und wenn ihr das lest, merkt ihr, welches Verständnis ich in diesem Geheimnis des Christus habe. Vers 5, dieses Geheimnis war in den früheren Generationen verschwiegen. Jetzt ist es geoffenbart worden, seinen heiligen Aposteln und Propheten durch die Kraft des Heiligen Geistes. Also nicht nur an Paulus wurde dieses Geheimnis geoffenbart, überhaupt an die Apostel und Propheten im Neuen Testament, aber ihm ganz besonders. Darum spricht er in seinen Briefen so oft über das Geheimnis Gottes. Jetzt haben wir hier wieder diese Apostel und Propheten. Gemeint sind eben die neutestamentlichen Propheten und neutestamentlichen Apostel. Der Inhalt dieses Geheimnisses wird in Vers 6 beschrieben. Dass die aus den Nationen, aus den Heidenvölkern, Miterben sein sollen und Miteinverleibte, wörtlich sogar Mitleib. Also, dass es nicht einfach einen Leib Christi gibt aus gläubigen Juden, sondern dass dann Nichtjuden mit ihnen vereinigt worden sind. Und das war im Alten Testament nirgends zu finden. Man findet im Alten Testament, dass es am Ende der Zeit eine Umkehr geben wird von Nationen, die den Messias erkennen werden. All das sieht man, aber nirgends sieht man die Gemeinde als ein neuer Mensch, vereinigt aus Juden und Heiden, die nun nicht mehr Heiden sind und nicht mehr Juden sind, vor Gott. Das ist alttestamentlich verborgen und wurde erst jetzt neutestamentlich geoffenbart. Und sie sollen Mitteilhaber sein, seine Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Ich lese weiter. Dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Nun sehen wir, Paulus hatte also, obwohl das Geheimnis den Aposteln und Propheten geoffenbart worden war, hatte er aber einen ganz besonderen Auftrag, dieses Geheimnis zu verkündigen. Und er erinnert hier an seinen Namen Paulus, der Kleine. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Seine Eltern nannten ihn Saulus, der Begehrte, nach dem Vorbild des Königs Saul, der ein Kopf größer war als das Volk. Ja? Und er nannte sich Paulus, der Kleine. Er ist der Geringste aller Heiligen, sagt er, aber er hat diese Gnade bekommen, unter den Heidenvölkern diesen unausforschlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Und jetzt muss ich erklären, was gemeint ist hier mit Christus. Das meint nun nicht Christus allein, sondern Christus als das Haupt, verbunden mit der Gemeinde, sein Leib. Das Ganze wird genannt der Christus. Beweis, 1. Korinther 12, Vers 13. Es geht da um den Leib Christi. Und ich lese, denn auch in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Also es geht da um den Leib Christi. Aber jetzt lese ich noch Vers 12 dazu. Denn gleich wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, also auch der Christus. Merken wir, hier wird der ganze Leib mit den Gliedern wird genannt der Christus. Und wenn Paulus nun hier spricht über das Geheimnis des Christus, Kapitel 3, Vers 4 im Epheserbrief, dann meint das das Geheimnis Christus als ein Leib mit der Gemeinde verbunden. Und zwar Gläubige aus den Heiden und den Juden. Das ist das Geheimnis des Christus. Und er ist so erfüllt von der Erhabenheit dieses Themas, dass er sagt, er verkündet unter den Nationen den unausforschlichen Reichtum des Christus. Vers 8. Und das Ziel ist, weiter Vers 9, und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Wir sehen, eines ist verkündigen und eines ist, dass die Hörer das auch verstehen. Sie müssen erleuchtet werden. Und wie tut das Paulus? Das haben wir aus Kapitel 1 gelernt. Er betet für die Hörer, dass sie erleuchtet werden an ihren inneren Augen. Das ist nicht ein mystischer Vorgang, aber dass Gott uns diese Dinge wirklich groß und lebendig machen kann. Da braucht es das Wirken des Geistes Gottes. Und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern oder von den Ewigkeiten her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also dieses Geheimnis war unbekannt früher, in den früheren Zeitaltern. Es war verborgen in Gott. Aber Gott hatte vor Erschaffung der Welt dieses Geheimnis sich vorgenommen. Und dann, Vers 10, auf das Jetzt, im Gegensatz zu früher, wo es verborgen war, den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan werde, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Nicht mal die Engel wussten etwas davon. Auch ihnen gegenüber hat Gott diesen Ratschluss verborgen gehalten. Nicht nur die Menschen und die Propheten im Alten Testament wussten nichts. Auch die ganze Engelwelt. Und die Engelwelt erfährt das jetzt erst, und zwar durch die Gemeinde. Darum ist die Engelwelt interessiert, die Gemeinde zu beobachten. Es heißt in 1. Korinther 4, wir sind ein Schauspiel geworden, sowohl Menschen als auch Engeln. Ich gebe die Stelle genau an. 1. Korinther 4, Vers 9. Es heißt in 1. Petrus 1, in Verbindung mit unserer Erlösung, 1. Petrus 1, Vers 12, in welche Dinge Engel hineinzuschauen begehren. Und das Wort, für das hier verwendet wird im Grundtext, hat ursprünglich die Bedeutung gehabt von Halsrecken. Also die Engel machen gewissermaßen lange Hälse, um diese Geheimnisse der Erlösung die überhaupt anzuschauen. Die Engelwelt hat ja mit der Erlösung nichts zu tun. Es gibt dort keine Erlösung. Aber sie sind interessiert zu sehen, was Gott mit uns Menschen macht und insbesondere eben mit der Gemeinde. Und darum heißt es hier, also jetzt wird diesen Engelmächten, Fürstentümern und Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Gemeinde kundgetan, die gar mannigfaltige Weisheit Gottes. Das steht übrigens auch in einer Linie in 1. Korinther 11, wenn es darum geht, Frauen sollen sich bedecken beim Beten und Weissagen, dann heißt es um der Engel willen. Das ist eine törichte Auslegung gegeben. Das hätte irgendwie damit zu tun, dass Engel nicht Frauen begehren oder irgend so etwas. Das ist unsinnig. Aber die Engelwelt beobachtet die Erlösten. Und sie sind zum Beispiel interessiert, wie ist das in der Gemeinde und bei den Erlösten? Akzeptieren die verschiedene Autoritätsgrade? Weil Missachten von Autorität war das Problem, dass es zum Fall kam in der Engelwelt. Satan wollte sein wie Gott. Akzeptieren Frauen die Führung durch die Männer in der Gemeinde? Oder machen sie die Rebellion des 20. Jahrhunderts sich auch zu eigen. Auf diesem Gebiet. Also das hängt damit zusammen, die Engelwelt ist interessiert und beobachtet, was die Gemeinde tut. Ich gehe weiter. Durch die Gemeinde wird also so die mannigfaltige, ganz wörtlich im Griechischen, die vielfarbige Weisheit Gottes verkündigt. Nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn. Dieser Vers hat den Titel gegeben unseres Blattes, der ewige Ratschluss Gottes. Gott hat also in der Ewigkeit diesen Ratschluss gefasst. Er war verborgen in seinem Herzen. Das ganze Drama des Alten Testaments ist abgelaufen. Und erst nach der Kreuzigung, ab Pfingsten, hat Gott dieses Geheimnis uns Menschen mitgeteilt, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Und nun kommt ein drittes Gebet. Wiederum ein Gebet um Erkenntnis. Weil diese Dinge sind so schwierig. Man könnte sagen, so geheimnisvoll, aber nicht mystisch. Und wir können das nur aufnehmen in unseren Herzen, wenn darum auch wirklich gebetet wird. Jetzt kommt das dritte Gebet im Epheserbrief. 13 bis 21. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch. Wir verstehen warum. Er leidet ja für die Gläubigen aus den Heiden. Welche eure Ehre sind. Es ist doch eine Ehre, dass die Heiden nicht mehr Juden werden müssen, um zu Gott zu kommen. Dieserhalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von welchem jede Familie in den Himmeln und auf Erden benannt wird, damit er euch gebe, nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit, mit Kraft gestärkt zu werden durch seinen Geist an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, indem ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid, damit ihr völlig zu erfassen vermöget, mit allen Heiligen, also nicht mit einer Elite zusammen, mit allen Heiligen, welches die Breite und die Länge und Tiefe und Höhe sei, und zu erkennen, die Erkenntnis übersteigende Liebe des Christus, damit ihr erfüllt sein möge zu der ganzen Fülle Gottes. Dann wird das abgeschlossen durch einen wunderbaren Lobpreis. Dem aber, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als was wir erbitten oder erdenken, nach der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Herrlichkeit in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter hin. Amen. Also das Kernstück dieses Gebetes ist, dass die Gläubigen fest werden im Glauben, dass Christus richtig in ihren Herzen wohnen kann, dass sie gewurzelt, gegründet sind und eben schließlich völlig erfassen können, was die Breite, Länge, Tiefe und Höhe sei. Die Länge. Vor Erschaffung der Welt, in der Ewigkeit, hat Gott diesen Ratschluss gefasst. Und wir sehen, es geht in alle Ewigkeit. Denn die Gemeinde hat ewige Bestimmung. Die Tiefe. Der Sohn Gottes musste Mensch werden und sich erniedrigen, schließlich bis zum Tod, und nicht irgendein Tod, zum schändlichsten Tod am Kreuz. Und die Höhe, Gott hat ihn aus dem Tod auferweckt am dritten Tag. Er hat ihn in der Himmelfahrt erhöht und hat ihm im Himmel den höchsten Platz gegeben als Menschen, den es überhaupt gibt. Und dieser Platz wird nun durch die Gemeinde geteilt, weil wir mit ihm verbunden sind. Wir sitzen in ihm, in den himmlischen Örtern. Das ist die Höhe. Und die Breite, dieser Ratschluss umfasst Menschen aus der ganzen Welt, aus der ganzen Heidenwelt. Und diese Dinge, diese Dimensionen sollen wir erkennen, erfassen, und zwar mit allen Heiligen zusammen. Und dann wird gesagt, Gott gebührt die Ehre in der Gemeinde auf alle Generationen des Zeitalters der Zeitalter hin. Nun ist es wichtig, dass hier gut übersetzt ist. Die revidierte Elberfelder hat das ein bisschen anders. Wer kann es uns vorlesen? Kapitel 3, 21 am Schluss. Wer hat revidierte Elberfelder? Von Ewigkeit zu Ewigkeit, das steht nicht da. Ja, aber wörtlich steht, nicht mal, wenn übersetzt wird von Ewigkeit zu Ewigkeit, steht wörtlich in die Zeitalter der Zeitalter. Das ist der hebräische Ausdruck, um zu sagen, immer, immer, immer. Das hört nie mehr auf. In die Zeitalter der Zeitalter heißt absolut ewig. Aber hier heißt es wörtlich auf alle Geschlechter des Zeitalters der Zeitalter. Und das hat Bezug auf die Zeit der Gemeinde. Das ist das Zeitalter der Zeitalter. Das ist der hebräische Superlativ. Entspricht das? Wie wir sagen, das Lied der Lieder. Das ist das schönste Lied von Salomo. Oder Kodesh HaKodashim. Das Heilige der Heiligen. Das ist das Allerheiligste. Und das Zeitalter der Zeitalter, das ist das herrlichste Zeitalter der Heilsgeschichte. Und hier, die Aussage hier ist eben, das gibt es an anderen Stellen, dass Gott die Ehre sei von Ewigkeit zu Ewigkeit, in die Zeitalter der Zeitalter. Aber die Aussage hier ist, Gott gebührt die Ehre in der Gemeinde über alle Generationen hinweg in diesem herrlichsten Zeitalter, das es in der Heilsgeschichte gibt. Also da sieht der Apostel gewissermaßen all die Generationen vom 1. Jahrhundert bis ins 21. bis zur Wiederkunft Christi. Das ist schon eindrücklich. Das ist der Blick im Epheserbrief, nicht die Ortsgemeinde, sondern die Gemeinde weltweit mit allen Heiligen. Das ist der große Gedanke, mit allen Heiligen, die Liebe zu allen Heiligen. Also Liebe zu allen Heiligen und Erkenntnis mit allen Heiligen. Und das über alle Generationen hinweg, von Pfingsten bis zur Entrückung. Das sind die Dimensionen, die da vor uns stehen. Und deshalb hat Paulus hier noch einen kleinen Einschub gemacht, weil er eben auf das Praktische nun zu sprechen kommen will. Und so wiederholt er eben in Kapitel 4, Vers 1, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, mit welcher ihr berufen worden seid. Mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander ertragend in Liebe, euch befleißigend, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Band des Friedens. Also hier wird aufgerufen, diese Würde unserer Berufung, dass Gott uns eine solche Stellung gegeben hat in Christus, das muss uns motivieren, so zu wandeln, dass wir dem entsprechen. Und da braucht es eben alle Demut, Sanftmut, Langmut, dass wir einander ertragen können mit Unterschieden und mit schwierigem Charakter und was alles dazugehört eben, was Mühe machen kann. Und wir sollen uns befleißigen, die Einheit, die der Heilige Geist bewirkt hat, zu bewahren, nicht zu schaffen. Die Einheit der Erlösten ist eine Tatsache, aber die sollen wir sichtbar bewahren, in dem Bande des Friedens. Dann wird die siebenfache Einheit vorgestellt, ein Leib, ein Geist, eine Hoffnung dieser gewaltigen Berufung. Es gibt nur ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater. Es sind genau sieben Dinge hier, die vorgestellt werden. Und all diese Einheit soll uns eben motivieren, dass wir als Gläubige auch eine Einheit darstellen, sichtbar nach außen. Das war wirklich ein übler Trick, die Erfindung von der unsichtbaren Gemeinde. Das finden wir nirgends in der Bibel. Die unsichtbare Gemeinde und die sichtbare Gemeinde. Die Gemeinde ist sichtbar und die Einheit muss sichtbar sein. Das ist so eine Konstruktion, weil eben die Einheit verloren gegangen ist, so weltweit sichtbar. Aber das war nie Gottes Plan, quasi einfach eine unsichtbare Gemeinde. Sie sollte eben sichtbar sein und die Einheit auch sichtbar. Aber eben nicht irgendeine Einheit, es ist nur die Einheit des einen Leibes. Das heißt, sobald wir Ungläubige dazunehmen, dann ist das weiter als die Einheit des Leibes. Und sobald wir Gläubige, die mit dem Herrn leben, ausschließen, dann ist das weniger als die Einheit des Leibes. Es ist ein Geist, aber das hat nichts zu tun mit vielen Geistern, die in die Gemeinde eindringen möchten. 2. Korinther 11 sagt Paulus, ich fürchte, wenn ihr einen anderen Geist empfangt, dann würdet ihr es sehr gut ertragen. Ein Geist, nicht noch andere Geister. Es gibt nur eine Hoffnung. Also, wenn man sich sogar nicht mal einig ist, was ist eigentlich die Hoffnung der Gemeinde? Tragisch, oder? Aber es gibt, dann kann man nicht sagen, ja gut, der eine sieht halt ein bisschen so, der andere so. Nein, es gibt eine Hoffnung, die Gemeinde hat. Und die muss gelehrt werden in der Gemeinde. Es gibt nur ein Herr. Da können nicht andere Autoritäten und Meinungen hineinspielen. Es gilt nur die Autorität des Herrn Jesus Christus. Es gibt nur einen Glauben. Eine Taufe, wo man sich zum dreieinen Gott bekennt. Ein Gott und Vater aller. Das ist die christliche Einheit, die eben sichtbar sein soll. Und dann wird im Weiteren gezeigt, wie Gott der Gemeinde Gaben gegeben hat. Die sollen dazu führen, dass die Gemeinde gesund wachsen und sich entwickeln kann. Ich lese Kapitel 4, Vers 12. Gott hat also Apostel, Propheten gegeben, dann Evangelisten, Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen, für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes Christi, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zu dem erwachsenen Mann, zu dem Maß des vollen Wuchses der Fülle des Christus. Also all die Gaben sollen dazu führen, dass wir fest werden, damit wir erwachsen werden im Glauben. Darum hat Gott Apostel und Propheten gegeben. Das haben wir im Neuen Testament. Und darum hat Gott durch die Jahrhunderte hindurch Evangelisten und Hirten und Lehrer gegeben, damit die Gläubigen gegründet werden in dem, was die Apostel und Propheten uns gesagt haben. Und das Ziel ist, Vers 14, auf dass wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre, die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenem Irrtum. Also das Ziel ist, dass jeder Gläubige sollte zu diesem erwachsenen Christentum hingelangen, wo er fest ist und nicht mehr durch irgendwelche Winde und Behauptungen und Lehren einfach so mal hier, mal wieder dort und dann ist er wieder dort dabei und dann wieder, ist das wieder ganz toll. Eben gerade nicht. Und auch nicht so, es gibt da die sind fest und dann gibt es halt die haben keine feste Meinung. Nein, jeder Erlöste mit allen Heiligen erkennen und jeder Erlöste soll als Ziel zu diesem Zustand hinkommen, wo er fest ist in Christus und nicht mehr hin und her geworfen wird. Also, Römisch 2 auf unserem Blatt, praktische Konsequenzen der Lehre, Kapitel 4 bis 6. Und da wird uns vorgestellt, ein würdiger Wandel, Kapitel 4, Vers 1 bis 6, Vers 9. Und zuerst wird gezeigt die Einheit und der Dienst in der Gemeinde. Kapitel 4, 1 bis 16. Das haben wir jetzt gesehen. Und nun kommt das Thema der Heiligung. Paulus erklärt, wie sie als Heiden früher waren. Ich lese Vers 17. Dieses nun sage und bezeuge ich im Herrn, dass ihr nicht mehr wandelt, wie auch die übrigen Nationen wandeln. In Eitelkeit ihres Sinnes, verfinstert am Verstand, entfremdet dem Leben Gottes wegen der Unwissenheit, die in ihnen ist, wegen der Verstockung ihres Herzens, welche, da sie alle Empfindlichkeit verloren, sich selbst der Ausschweifung hingegeben haben, alle Unreinigkeit mit Gier auszuüben. Das war die Vergangenheit der Epheser. Verfinstert am Verstand und wirklich in der Perversion, wie Schweine sich im Dreck wälzend. Aber jetzt wird gezeigt, der alte Mensch, das ist vorbei. Jetzt habt ihr den neuen Menschen angezogen. Vers 22. Was den früheren Lebenswandel betrifft, habt ihr abgelegt den alten Menschen. Vers 24. Und angezogen den neuen Menschen. Der alte Mensch ist nicht die sündige Natur in uns. Die wird im Römerbrief zum Beispiel genannt, die Sünde oder das Fleisch, was wir von Adam geerbt haben, dieser Drang zum Bösen. Der alte Mensch, das ist alles, was mit unserem Leben vor der Bekehrung zusammenhängt. Alles, unser ganzes Denken, Verhalten und unsere Werte und unsere Ziele, das gehört alles zum alten Menschen. Und Paulus sagt, ihr habt diesen alten Menschen wie ein schmutziges Kleid abgezogen. Und ihr habt jetzt den neuen Menschen angezogen, und das ist das Leben des bekehrten Menschen, des von Gott erneuerten, durch die Wiedergeburt erneuerten Menschen. Wichtig, es steht hier nicht, ihr sollt den alten Menschen ausziehen, den neuen anziehen. Das sind Fakten, Facts. Den alten habt ihr ausgezogen, den neuen habt ihr angezogen. Und jetzt? Ja, dann sollt ihr auch so leben, dass man das merkt. Und dann wird erklärt, ein wichtiges Kennzeichen, wenn wir den neuen Menschen angezogen haben, Vers 25, deshalb, da ihr die Lüge abgelegt habt, redet Wahrheit an jeder mit seinem Nächsten. Lügen, das ist vorbei. Das war vielleicht im alten Leben ganz normal. Lügen. Gehört zum Beruf, gehört zum Familienleben, gehört zum Umgang mit den Kindern, mit der Ehefrau. Lügen. Sagt, das habt ihr abgelegt. Kein Platz mehr im neuen Leben. Und dann zählt er ganz konkrete Dinge auf, was es alles gilt, abzulegen. Jetzt will ich nur noch so darüber hinwegstreifen, zum Beispiel Vers 31, so ein paar Kernverse. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Und in Kapitel 5 wird dieses neue Leben dargestellt. Wandel in der Liebe, im Licht und in der Weisheit. Kapitel 5, 1 bis 21. Wandel in der Liebe. 5, Vers 1. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe. Dann heißt es in Vers, ich kann es in meiner Bibel nicht mehr lesen, welche Verszahl? Vers 8, denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber Licht in dem Herrn. Wandelt als Kinder des Lichts. Ist auch wieder schön, nicht ihr solltet Licht sein. Ihr seid Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Die Stellung und dann der Zustand. Und schließlich Vers 15, seht nun zu, wie ihr sorgfältig wandelt, nicht als Unweise, sondern als Weise. Und es geht hier im Zusammenhang darum, wie wir als Gläubige sprechen sollen. Ich lese ab Vers 3. Hurerei, aber Porneia meint alle, jeden Geschlechtsverkehr außerhalb der Ehe. Auch Perversion, Ehebruch, alles ist eingeschlossen. Hurerei aber und alle Unreinigkeit oder Habsucht werde nicht einmal unter euch genannt, gleich wie es Heiligen geziemt. Jetzt könnte jemand sagen, aber jetzt hat Paulus gerade gesagt. Ja, was will das sagen? Das heißt nicht, dass wir dieses Wort nicht gebrauchen sollen, wenn es nötig ist, dass wir über diese Dinge sprechen. Aber das ist nicht einfach ein Unterhaltungsthema. Das ist der Unterschied. Aber unsere Gesellschaft will das als Unterhaltungsthema. Und das geht dann weiter. Auch Schändlichkeit und albernes Geschwätz oder Witzelei, welche sich nicht geziemen, sondern vielmehr Danksagung. Also so wird gezeigt, was früher im heidnischen Leben normal war, nicht nur das darüber sprechen, sondern auch praktizieren, ist alles für Heilige vorbei. So sprechen wir nicht. Also hier ist das Neue Testament so konkret, dass auch unsere Sprache hier korrigiert wird. Wandel im Licht, Wandel in Weisheit. Und dann, wir müssen ja zum Schluss kommen, haben wir in Kapitel 5, 22 bis 33 das dritte Geheimnis. Christus und die Gemeinde, er der Mann und sie die Frau. Aber das stellt der Apostel so dar, dass er das gleich verbindet mit der christlichen Ehe. Und er erklärt, christliche Ehemänner sollen sich bewusst sein, wie Christus sich der Gemeinde gegenüber verhält und die Gemeinde gegenüber Christus. Und so soll unser Eheleben aussehen, dass es hier auf Erden gleich diese große Wahrheit, dieses Geheimnis des Christus widerspiegelt. Und dann in Kapitel 6, Vers 1 werden die Kinder angesprochen. Das muss man sich vorstellen, wenn dieser Brief in der Gemeinde zum ersten Mal vorgelesen war. Die Kinder waren auch in der Gemeinde, oder? Aha, die hatten nicht einen Jugendgottesdienst für sich. Die waren auch mit dabei. Und plötzlich hören sie, ihr Kinder. Ich meine, Vers 22 heißt es, ihr Frauen. Vers 25, ihr Männer. Und dann Vers Kapitel 6, 1, ihr Kinder, gehorcht euren Eltern im Herrn, denn das ist recht. Und wenn die Väter gedacht haben, oh toll, jetzt wird mal über die Kinder gesprochen, Vers 4, und ihr Väter, reizt eure Kinder nicht zum Zorn, sondern zieht sie auf in der Zucht und Ermahnung des Herrn. Also hier wird gezeigt, wie der neue Mensch, wie sich das zeigt in den Beziehungen hier auf der Erde, in der Ehe, im Familienleben zwischen Kindern und Eltern. Dann Kapitel 6, Vers 5, ihr Knechte, gehorcht euren Herren. Und da haben vielleicht gewisse Herren gedacht, toll, jetzt wird es mal meinen Knechten gesagt, wie man sich als Arbeitnehmer richtig verhält. Und dann Vers 9, und ihr Herren, tut dasselbe gegen sie und lasst das drohen, da ihr wisst, dass sowohl ihr als euer Herr in den Himmeln ist und dass bei ihm kein Ansehen der Person ist. Falls ihr euch auf soziale Unterschiede was einbildet. Also so sehen wir, das ist nicht ein mystisch abgehobener Brief, der irgendwie über Dinge im Himmel spricht, die eigentlich keinen Bezug haben zum Leben hier. Sondern es wird gezeigt, nein, Christus ist im Himmel, aber wir sind auf Erden. Und diese Verbindung mit ihm, die hat gerade im Leben hier auf der Erde und in dieser Gesellschaft, in der wir sind, hat das gewaltige Auswirkungen. Denn Gott soll ja die Ehre sein durch alle Generationen hindurch in diesem Zeitalter, der Zeitalter. Und dann kommt noch ein Anhang, 6, Vers 10. Übrigens, Brüder, merkt ihr, warum ich bei der Struktur geschrieben habe, Anhang. Jetzt kommt noch ein Übrigens. Und hier geht es um geistlichen Kampf. Übrigens, Brüder, seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr zu bestehen vermöget, wider die Listen des Teufels. Kein Wort von Artemis. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Fürstentümer, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit in den himmlischen Örtern. Also, wir sind zwar errettet voll aus dieser Macht der Finsternis. Die Epheser haben nichts mehr zu tun mit all dem Okkultismus. Sie haben sogar ihre Bücher, Zauberbücher von früher, haben sie alles verbrannt, nicht wahr? So steht das in der Apostelgeschichte 19. Aber diese Mächte sind immer noch da und wir müssen uns bewusst sein, sie greifen uns an. Aber wir müssen ihnen widerstehen, mit der ganzen Waffenrüstung Gottes. Warum greifen die uns an? Was wollen die? Sie können den Erlösten nicht mehr das Heil wegnehmen, denn sie sind versiegelt und sie können kein Siegel Gottes öffnen. Was können sie? Was sie können ist, die Versiegelten daran hindern, dass sie wissen, was eigentlich ihre Erlösung und der Reichtum in Christus bedeutet. Sie können sie ablenken in alle möglichen Richtungen, aber dass sie einfach diese Dinge nicht ergreifen im Glauben. Und so müssen wir widerstehen. Aber in der Waffenrüstung, das Einzige, was offensiv ist daran, das ist das Schwert des Geistes, Gottes Wort, Vers 17. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches Gottes Wort ist. Also der Kampf, Paulus sagt nichts, jetzt müsst ihr eine Prozession durch Ephesus machen. So wie die Heiden auch Prozessionen gemacht haben und ihre Götterbilder durch die Stadt getragen haben und so weiter. Nichts von alledem. Paulus hat auch nie Ephesus mal so mit einer Prozession siebenmal umzingelt wie Jericho. Nichts davon hat er nie gemacht auf seinen Missionsreisen. Er hat das Evangelium verkündigt. Und die Waffe war das Wort Gottes. Er ist auch nicht in die Götzentempel gegangen und hat die Götterbilder umgeschlagen. Er hat einfach das Evangelium verkündigt. Und da sind Menschen zum Glauben gekommen, sind frei geworden und dann haben die ein Problem bekommen mit dem Verkauf der kleinen Tempelchen der Diana. Der Artemis. Das ist geistlicher Kampf. Das volle Evangelium, das volle Wort Gottes verkündigen und eben Satan, der uns das streitig machen möchte, mit dem Wort Gottes widerstehen, wie der Herr in der Wüste, es steht geschrieben. Das ist auch nicht sehr mystisch, oder? Aber wir müssen die Bibel kennenlernen, damit wir das Schwert im Nahkampf gebrauchen können. Und so möchte ich schließen. Vers 21 bis 22 haben wir gelesen. Tychikus kommt und wird euch alles erzählen und brachte auch den Brief. Und Tychikus könnte man übersetzen mit Zufallsmensch. Das griechische Wort. Was ein heidnischer Name, oder? Aber ist das nicht toll? Und dieser Zufallsmensch bringt dann einen Epheserbrief, wo drin steht, dass Gott uns auserwählt hat vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und tadellos sein vor ihm und hat uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst. Im Heidentum war so ein Zufallstreffer und viele der Menschen denken, ja gut, Zufall, die Familie hat 4 Kinder, die hat 5 Kinder, die hat kein Kind. Das ist kein einziges ein Zufallstreffer. Tychikus wusste um seine ewige Auserwählung und durfte das den Ephesern so übermitteln und auch uns. Und so schließe ich mit den 2 letzten Versen. Eine ganz besonders feierliche Widmung. Friede den Brüdern und Liebe mit Glauben von Gott, dem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die Gnade mit allen denen, die unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverweslichkeit. Ein einzigartiger Schluss in den Briefen. Es geht um unsere Liebe zu dem Herrn Jesus Christus, eine Liebe in Unverderblichkeit. Haben wir gemerkt, wie oft im Epheserbrief über Liebe gesprochen wird? Ich habe auf dem Blatt unter den Besonderheiten auch aufgeführt, Liebe kommt 10-mal vor, lieben 10-mal, geliebter 2-mal. So haben wir das Wort schon, die Wortfamilie schon 22-mal. Dann, wie war das im Jahr 95? Schrieb Johannes die Offenbarung, das erste Sendschreiben an Ephesus. Gott sieht all diese Mühe und diese Aktivität und dann sagt er, aber ich habe wider dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Tue Buße und tue die ersten Werke. Wenn aber nicht, so werde ich kommen und werde deinen Leuchter aus seiner Stelle hinwegrücken, wenn du nicht Buße tust. So betont unser Herr Jesus Christus, unseren Herrn Jesus Christus lieben in Unverderblichkeit. Aber 2 Jahrzehnte später war es ein echtes Problem. Die erste Liebe verlassen. Das ist das Zentrum. Nicht mal der Ratschluss ist das Erste. Dass wir den Ratschluss kennen, aber keine Liebe zum Herrn. Dann ist es wie eine interessante wissenschaftliche Lehre. Aber die Liebe zum Herrn, und dann öffnet uns der Herr auch die Augen, die inneren Augen, um all den Reichtum der Erlösung, der mit ihm verbunden ist, nach und nach mit allen Heiligen zu erfassen. Wir wollen noch zum Schluss beten.